Hey, da sind wir wieder. Erstaunlich viele. Ich freue mich, dass wir heute nicht selbstverständlich. Hallo am Video und gute Laune verbreiten Sie auch. Das ist total gut. Sehr schön. Ich freue mich. Was für ein guter Start in die letzte Vorlesungswoche. Heute ist die letzte Vorlesung Algebra 2. Was bisher in Kapitel 5 geschah, ist so ungefähr Körper, Primkörper, Charakteristik, Körpererweiterung. Was ist das? Was passiert da? Was ist da los? Und letztes Mal haben wir uns Satz 5.5 angeschaut. In Satz 5.5 ging es um einfache Körpererweiterung und wir haben gesehen, die kommen in zwei Geschmacksrichtungen. Wenn das Element, mit dem wir da erweitern, algebraisch ist, dann ist das eine endliche Erweiterung. Wir können den Erweiterungsgrad ausrechnen, dafür müssen wir nur ein Minimalpolynom finden. Und wenn das Element, das wir adjungieren, transzendent ist, dann wird das eine unendliche Erweiterung. Und wir wissen auch im Prinzip, wie die aussehen, aber es ist halt unendlich. Das war Satz 5.5. Und dann gucken wir jetzt weiter. Das ist sehr übersichtlich, was noch passiert heute. Das heißt auch, dass wir Zeit haben werden für Beispiele und Fragen und für zwei kurze Werbeclips für die fortgeschrittenen Vorlesungen im nächsten Sommersemester. Jetzt kommt, wenig überraschend, das Minimalpolynom. Wir haben schon darüber gesprochen, aber hier ist nochmal eine ganz ordentliche Definition. Wenn ich eine Körpererweiterung habe, L über K, und wenn ich dann ein Element aus dem großen Körper habe, sagen wir klein a, aus dem großen Körper L, das algebraisch ist, dann finden wir für dieses Element ein normiertes Polynom mit möglichst kleinem Grad, mit Koeffizienten aus dem kleinen Körper k, derart, dass dieses Element davon eine Nullstelle ist. Und dieses Polynom, was dann eindeutig wird, dadurch, dass es halt möglichst kleinen Grad hat und normiert ist, das nennen wir Minimalpolynom von a über k und bezeichnen es liebevoll mit min k. Wir haben schon Minimalpolynome gesehen letztes Mal. Zum Beispiel hatten wir dritte Wurzel 2. Das ist eine komplexe Zahl, die algebraisch ist über Q. Und wenn ich jetzt diese Zahl A nenne, dann ist Minqua, also Min, das Minimalpolynom von A über Q. Wer weiß das noch? Wir hatten schon ein schönes, kleines, normiertes Polynom gefunden dafür. Erinnert sich jemand? Nee, okay. Sagen Sie mir irgendein Polynom mit Koeffizienten aus Q, wovon dritte Wurzel 2 eine Nullstelle ist. Da fällt Ihnen garantiert eins ein. Ich sehe eine Hand. Ja.
Ich habe gesagt, x hoch 3 minus 1.
X hoch 3 minus 1 klappt fast. Aber nur fast. Ja.
X hoch 3 minus 2.
Genau, x hoch 3 minus 2 funktioniert. X hoch 3 minus 1 ist ein gutes Polynom, um weitere Nullstellen davon zu finden. Stichwort Einheitskreis, dritte Einheitswurzel und so. Aber hier haben wir tatsächlich x hoch 3 minus 2. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, sich zu überlegen, warum das schon das Minimalpolynom ist. Möglichkeit 1, irgendwie gucken, warum die Erweiterung nicht Grad 2 haben kann, also warum das Minimalpolynom nicht Grad 2 haben kann. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, zeigen, dass das Ding irreduzibel ist. Denn dann finden wir auch nichts mit kleinerem Grad, wegen Gradformeln, Nullstellen und so weiter. Und x hoch 3 minus 2 ist irreduzibel. Das kann man sehen mit einem Wort oder mit einem Namen.
Eisenstein.
Genau. Und genauso können Sie das in der Prüfung auch machen, denn da reden wir vielleicht hoffentlich wenigstens kurz über Körpererweiterung und wenn ich Ihnen dann sowas Konkretes vorgebe und Sie frage, wie gehen Sie daran, wie bestimmen Sie den Erweiterungsgrad, dann ist eine gute Idee, erstmal nach Polynomen zu suchen und dann zu schauen, kann ich vielleicht ein Polynom ansehen, dass es irreduzibel ist. Hier war es jetzt mit Eisenstein sehr schön, sehr kurz gelöst mit der Primzahl 2 und überlegen wir noch mal kurz, warum das jetzt reicht, um zu sehen, dass das das Minimalpolynom ist. Die Polynome in Kx, die a als Nullstelle haben, bilden ja ein Ideal in Kx. Und Kx ist euklidisch, also ein Hauptidealring, weil k ein Körper ist. Das heißt, dieses Ideal hat einen Erzeuger oder viele Erzeuger, die sind alle assoziiert. Mit der Gradformel kann man sich überlegen, dass die schon möglichst kleinen Grad haben, mit der Eigenschaft a als Nullstelle zu haben. Und nicht das Nullpolynom zu sein. Und dass dieses Ideal nicht das Nullideal ist, sehen wir daran, dass dieses Polynom da drin liegt. Na, und dann macht man das, was man immer macht. Bei so einem Erzeuger überlegt man sich jetzt halt mit der Gradformel, der hat möglichst kleinen Grad, auch abgesehen vom Nullpolynom. Dann können wir den normieren, wir sind ja in einem Körper. Und dann muss sowas dabei rauskommen. Und so ein Erzeuger muss dann irreduzibel sein, weil wir sonst beim Aufteilen wegen der Nullteilerfreiheit der Körper ja ein Polynom von kleinerem Grad finden müssten, was auch alles Nullstelle hat. Aber das geht ja nicht, wenn es schon möglichst keinen Grad hat. Das heißt, wir werfen so ein bisschen Algebra 1 da drauf, Polynomringe und so, Und dann sehen wir, dass die Irreduzibilität ausreicht, um zu sehen, dass das schon das Minimalpolynom ist. Und das Minimalpolynom ist hier auch eine angemessene Sprachregelung, denn durch Normierung wird das eindeutig. Wenn wir nur den kleinen Grad nehmen würden, wäre es noch nicht eindeutig, dann könnten wir es noch mit Koeffizienten rumwackeln, so mit Konstanten, aber in dem Moment, wo wir es normieren, wird es eindeutig. Sollen wir noch eins machen? Noch ein Minimalpolynom? Ein paar Sachen haben wir letztes Mal schon gemacht, die können wir jetzt höchstens nochmal aufwärmen, das ist vielleicht nicht so interessant. Was ist denn mit. Okay, das hatten wir glaube ich auch schon. Was ist mit der komplexen Zeit? Die ist ja auch algebraisch oder Co. Ich meine, da hatten wir auch schon Polynome an der Tafel stehen, ich bin mir nicht sicher. Sagen Sie nochmal, was für Polynome Sie kennen, die nicht das Nullpolynom sind über Q und das als Nullstelle haben? Da hinten?
X² + 1.
x² + 1, genau. Und Nullstelle von x² + 1. Und wie würden Sie jetzt argumentieren, dass das das Minimalpolynom ist? Oder wie würden Sie nach dem Minimalpolynom suchen? Mit Miki. Na, wir haben jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten. Der Grad ist ja schon ziemlich klein. Könnte der noch kleiner sein? Kleiner als 2? Was würde es bedeuten, wenn das Minimalpolynom nur Grad 1 hätte? Was wäre dann mit los? Ja?
Na, dann müsste die jeweilige Zahl auch schon in den Q liegen.
Genau, denn normiert zu sein und I als Nullstelle zu haben, geht mit Grad 1 ja nur ungefähr so. Dann wäre I selber eine Zahl aus Q, weil ja sonst die Koeffizienten nicht alle aus Q kommen. Und das geht nicht. I ist nach allem, was wir wissen, keine rationale Zahl. Das heißt, Grad 1 geht nicht, also muss der Grad mindestens 2 sein. Und hier haben wir Grad 2, also sind wir fertig. Wir müssen jetzt nicht Irreduzibilität zeigen. Könnten wir auch. Wie würden Sie das machen? Wie würden Sie zu Fuß die Irreduzibilität von x² + 1 zeigen in Qx? Okay, können wir gerne später besprechen, dann lasse ich das mal eben als kleine Aufgabe stehen für Leute, die zwischendurch Kapazitäten haben. Und wir können das am Ende wieder aufgreifen. Gut, Minimalpolynom. Warum das existiert, haben wir gesehen. Wir haben Algebra 1 draufgeworfen, Ringtheorie. Und jetzt möchte ich einen Satz beweisen oder mit Ihnen besprechen, der uns dabei hilft, zu sehen, was passiert, wenn wir mehrere algebraische Elemente haben und gucken wollen, was passiert, wenn wir die kombinieren. Also hier ist ein bisschen Motivation. Sagen wir, wir machen es mal konkret, wir haben A und B aus C und die sind beide algebraisch. Kommt jemand vorhin? Die sind algebraisch bei Q. Und jetzt interessiere ich mich für sowas wie A plus B oder einmal A mal B. Und algebraisch zu sein heißt ja einfach nur, ich finde Polynome mit Koeffizienten aus Q, nicht das Nullpolynom, sodass A bzw. B Nullstellen davon sind. Und wenn ich jetzt wissen möchte, ob A plus B oder A mal B auch algebraisch sind über Q, muss ich ja jetzt solche Polynome finden. Und was denn? Und vielleicht möchte ich das nicht, weil es vielleicht anstrengend ist, solche Polynome zu basteln. Das heißt, ich suche jetzt ein theoretisches Argument, das mir das Basteln dieser Polynome erspart. Der Satz kann so interpretiert werden, dass er dabei hilft. Gucken wir also, was hier los ist. Wir haben eine Körpererweiterung, L über K, so wie immer. Und L soll jetzt aus K entstehen, indem wir endlich viele Elemente adjungieren, A1 bis AN. Und dann behaupte ich, dass die folgenden drei Aussagen gleichwertig sind. Die erste Aussage ist, dass die Elemente, die wir adjungiert haben, alle algebraisch sind, einzeln, A1 bis AN. Die zweite Aussage ist, dass der Erweiterungsgrad von L über K endlich ist. Und wir haben ja schon gesehen, aus endlich folgt algebraisch, das heißt aus B folgt A, können wir jetzt schon schlussfolgern, ohne weiter zu überlegen. Aber hier kommt noch eine dritte Aussage, die Erweiterung L über K ist algebraisch. Oder in anderen Worten, dass die endlich vielen adjungierten Elemente algebraisch sind, ist ausreichend dafür, dass die gesamte Erweiterung algebraisch ist. Das heißt, dass auch Elemente, die wir da nicht explizit stehen haben, auch algebraisch über dem Grundkörper sind. Das überlegen wir uns jetzt. Und der Witz bei diesem Satz wird sein, ich habe es gerade schon angedeutet, dass wir ganz viel schon wissen. Das heißt, da sind zwei Richtungen, die wir quasi durch Hingucken und Hinschreiben erledigen können. Und dann ist da eine, wo wir ein bisschen arbeiten müssen. Jedenfalls ist das der Plan. Das ist Satz Nummer 6. Und das heißt dann, dass wir zum Beispiel verstehen können, was passiert, wenn wir mit Q anfangen und dann einfach einen Haufen unserer lieblingsalgebraischen Zahlen daran addieren. So nacheinander, solange das endlich viele sind, sagt der Satz uns genau, was passiert. Und dann wissen wir zum Beispiel sowas wie, zum Beispiel ist dritte plus 2 plus i eine Garage dazu. Das wissen wir jetzt mit dem Satz, aber ich glaube, niemand von uns hat Lust, sich ein Polynom dafür zu überlegen. Also, Sie vielleicht ich nicht. Ja, da haben wir jetzt, wenn wir das geschickt machen, so wie wir das häufig machen, so drei Sachen zu zeigen. Ich gucke mal eben, auf welche Reihenfolge ich mich da mit mir selber geeinigt habe. Genau, wir zeigen aus A folgt B. Das ist das, wo wir ein bisschen arbeiten, das ist ein bisschen Induktion. Dann aus B folgt C durch Hingucken und aus C folgt A auch durch Hingucken. Das heißt, unsere Beweisskizze aus A folgt B, da arbeiten wir ein bisschen. Aus B folgt C ist aus B folgt C ist hinten und aus C folgt A ist auch hinten. Das ist der Plan. Die Tafel ist jetzt schon chaotisch. Ich werde es jetzt auch nicht verbessern, sondern so lassen. Einverstanden? Und wir machen jetzt das, was Arbeit macht, aus A folgt B und dann freuen wir uns, weil wir danach nicht mehr so viel zu tun haben. Wie gesagt, wir machen das durch Induktion über N, also über die Anzahl der Elemente, die ich da animiert habe, und dann ist ja der Induktionsanfang, dass wir ein Element animieren, ein einzelnes. Geld A, wir machen Induktion. Das heißt, unsere Erweiterung sieht so aus, L ist K, wir atomieren A1. Und die Voraussetzung in A sagt, dass die Elemente A1 bis AN algebraisch sind. Wir wollen zeigen, dass der Erweiterungsgrad endlich ist. Das heißt, beim Induktionsanfang wollen wir jetzt zeigen, dass aus dem Algebraischsein von A1 folgt, dass der Erweiterungsgrad K endlich ist. Naja, aber das wissen wir aus Satz 5, wenn ich ein einzelnes algebraisches Element addiere, dann ist die Erweiterung endlich und der Erweiterungsgrad ist der Grad des Minimalpolynoms. Ich schreibe jetzt schön, sei die Behauptung richtig, damit meine ich, sei die Beweisrichtung aus A folgt B richtig. Das ist damit gemeint, denn da sind wir gerade. Naja, was mache ich? Ich addiere halt zuerst n-1 Leute und kümmere mich dann um den letzten Schritt. Und da addiere ich ja dann wieder nur 1. Und das ist wieder algebraisch. Das heißt, so wird der Schritt laufen. Sei, da brauche ich jetzt einen Namen, sei A. Der kleine Körper addiert die n-1 ersten Elemente. Dann haben wir da jetzt n-1 algebraische Elemente, die wir an k heranaddieren und die Behauptung ist für diese n-1 Elemente richtig. Also ist a über k eine endliche Körperweite. Das ist Induktion. Und jetzt wissen wir doch auch noch was. Wir wissen doch jetzt, wie sich L und A und K zueinander verhalten. Ich bespreche das kurz, bevor ich das anschreibe. Also, wir kommen von K zu L, indem wir A1 bis AN atomieren. Jetzt sind wir quasi einen Zwischenschritt gelaufen, indem wir nicht nur A1 bis AN-1 atomiert haben, das heißt AN geht noch. Durch diesen Zwischenschritt kriegen wir jetzt einen Körper, der zwischen L und K liegt, bei dem wir aber wissen, dass der Erweiterungsgrad über K endlich ist. Das heißt, wir haben jetzt, wenn wir von K zu A laufen, mit den Elementen A1 bis AN-1, haben wir eine endliche Körpererweiterung und es fehlt uns, um auf L zu kommen, nur noch das letzte Element AN. Das schreibe ich mal noch mit dazu. Wir sehen, L ist das gleiche wie A, atomiert das letzte Element AN. Ich möchte da jetzt den Gradsatz draufwerfen. Der Gradsatz ist ja genau für so eine Situation gemacht. Drei Körper, die so ineinander liegen. Jetzt ist K der ganz kleine, dann kommt A, das ist der Körper, der so dazwischen liegt, und ganz oben ist L. Und der Gradsatz hat garantiert eine Nummer. Platz 5, 3 steht hier. Der Gradsatz, das ist 5, 3, der gibt jetzt, dass der Erweiterungsgrad von L nach K das gleiche ist wie der Erweiterungsgrad von L über A mal Erweiterungsgrad von A über K. Und jetzt möchte ich dran malen, was wir wissen. A über K ist endlich. Das ist gut. Das endlich ist nicht so gut. Moment. So. Endlich. Endlich. Und hier haben wir dann eine einfache Erweiterung stehen, nämlich A atomiert ein Element, AN, über A. Und AN ist algebraisch. Das heißt, wir haben schon wieder die Situation, dass wir eine Erweiterung haben mit nur einem Element, das algebraisch ist über den Grundkörper, denn AN ist ja sogar algebraisch über K, also das ist auch algebraisch über A. Wer sieht das nicht sofort? Wer möchte eine Erklärung dafür haben, warum das AN jetzt auch über diesen Zwischenkörper A algebraisch ist? Wer braucht das nochmal kurz? Sie sehen das alle. Das ist in Ordnung. Naja, dann kann ich Satz 5 ja jetzt darauf loslassen. Satz 5 ist dann A atomiert dieses eine Element AN über A endlich. A atomiert AN ist dasselbe wie L, das heißt, dieses Stückchen L über A ist jetzt auch endlich. Dann haben wir endlich mal endlich, also insgesamt eine endliche Körpererweiterung L über K. Und das war's. Das ist eine schöne Anwendung vom Gradsatz, finde ich, weil die einem zeigt, dass man manchmal so stückchenweise argumentieren kann. Wir haben jetzt ein Induktionsargument gemacht und wir konnten so stückchenweise uns die Erweiterung angucken, immer ein paar Elemente mehr. Und konnten dann draufwerfen, was wir schon haben. Das war aus Erfolg B. Das war der Teil, der Arbeit gemacht hat. Jetzt kommt der Spaß mit Teil. Geld. Ich schreibe nochmal Vers B, damit wir sehen, dass wir wirklich was haben. Jetzt kommt aus B Folge C. In B steht, die Erweiterung ist endlich. In C steht, die Erweiterung ist algebraisch. Und das ist tatsächlich ein Resultat, Satz 5.4, da steht es genauso drin, jede endliche Erweiterung ist algebraisch. Juhu! Und dann kommt noch das letzte Stückchen aus C mal A. Steht da, die Erweiterung ist algebraisch. Naja, das heißt nach Definition, dass alle Leute aus L algebraisch über K sind, dann sind natürlich auch diese adjungierten Elemente algebraisch. Das heißt, es ist einfach nur die Definition von einer algebraischen Körpererweiterung. Und jetzt erkennen wir, ich gehe nochmal nach oben zu diesem kleinen Beispiel. Jetzt können wir kombinieren, was wir uns am Anfang überlegt haben. Dritte Wurzel 2 ist algebraisch über Q, I auch. Und jetzt wissen wir, dass die Summe und das Produkt auch algebraisch über Q sind. Wir müssen keine Polynome hinschreiben, denn wir können diese Bastelarbeiten hier machen. Wir können die einzelnen Elemente addieren, nacheinander. Und dann sagt uns der Satz, dass dann die gesamte neue Erweiterung, die wir kriegen, algebraisch sind. Und dann können wir insbesondere so Bastelarbeiten machen. Hauptsache, wir verwenden nur Rechenoperationen, von denen klar ist, dass die innerhalb unseres großen Körpers funktionieren. Ne, plus, minus, mal, so ist alles kein Problem. Können wir alles machen. Ja, das war Satzpunkt 6. Und da wir schon darüber gesprochen haben, warum der toll ist und was wir damit so machen können, kann ich jetzt direkt eine Folgerung zeigen. Auch einer der Gründe, warum man sich sowas überlegen möchte. Wir bekommen jetzt nämlich einen interessanten Körper, der zwischen Q und C liegt. Da liegen reelle Zahlen drin, aber nicht nur. Das ist also wirklich ein interessanter anderer Körper, der noch zwischen Q und C liegt. Der Körper der algebraischen Zahlen innerhalb von C über Q. Und diese Konstruktion kann ich jetzt immer machen. Also hier sind wir jetzt gerade in unserem Universum C, in dem wir uns gerne bewegen, weil wir da so schön rechnen können. Hier unten haben wir den Körper Q, der aus anderen Gründen auch ganz toll ist. Und es gibt Gründe, warum die reellen Zahlen toll sind. Ich will gar nicht gegen die reellen Zahlen sagen. Aber aus algebraischer Sicht sind manchmal die sogenannten algebraischen Zahlen interessanter. Das heißt, wir haben jetzt so einen Körper dazwischen, der enthält Q, liegt in C. Und warum genau ist es jetzt noch ein Körper? Also überlegen wir kurz, wenn wir, also 0 liegt drin, okay, und wenn wir zwei algebraische Zahlen haben aus C über Q, dann liegt mit dem, was wir uns gerade überlegt haben, die Differenz auch wieder in der Menge der algebraischen Zahlen. Und deswegen bilden die algebraischen Zahlen eine Untergruppe bezogen auf Plus von C. Um jetzt ein Teilkörper zu werden, brauchen wir noch, dass wir auch eine Untergruppe sind, wenn wir 0 rauswerfen und dann die Multiplikation benutzen. Also überlegen wir uns das. 0 werfen wir raus, wir nehmen jetzt zwei algebraische Zahlen, die beide nicht 0 sind, und dann betrachten wir die eine mal das Inverse von der anderen. Na, dann sagt uns der gleiche Satz, dass dieses Produkt auch algebraisch ist über Q. Das heißt, wir haben bezogen auf die Multiplikation auch eine Untergruppe. Und da der Rest des Motivgesetzes und Laber sowieso gilt, bilden dann mit so einer Art Teilkörperkriterium die algebraischen Zahlen ein Teilkörper von C. Aber diese Konstruktion funktioniert immer, wenn Sie irgendeinen Grundkörper K haben und da oben drüber irgendeinen Körper L, der halt irgendwie vom Himmel gefallen ist. Und jemand fragt Sie nach den Elementen von L, die über K algebraisch sind. Dann wissen Sie mit dieser Argumentation, dass die einen Körper bilden. Das heißt, Sie finden immer so einen interessanten Körper dazwischen, falls nicht L schon selber algebraisch über K ist. Na, und jetzt können wir auch noch schlussfolgern. Und meine Lieblingsformulierung dafür ist die folgende. Eine algebraische Erweiterung einer algebraischen Erweiterung ist eine algebraische Erweiterung. So, wenn Sie also drei Körper haben, K, L und A heißen die hier, und L ist algebraisch über A und A ist algebraisch über K, dann können Sie schlussfolgern, dass der große Körper, in dem Fall L, über den kleinen Körper K auch algebraisch ist. Und das geht jetzt auch wieder ohne viel Rumrechnen. Naja, ich habe hier noch so ein paar Kommentare stehen. Okay, die mache ich vielleicht später. Erstmal zu dieser Folgerung. Wir haben jetzt also diese drei Körper, A, K und L. Und wenn ich zeigen möchte, dass L über K algebraisch ist, dann muss ich mir ein Element aus L schnappen und muss ein Polynom finden mit Koeffizienten aus K, was nicht das Nullpolynom ist, und das Ding als Nullstelle hat. Also fangen wir so an. Dann fange ich damit an, dass ich weiß, dass L über A algebraisch ist. Ich finde also ein Polynom mit Koeffizienten aus A, das nicht das Nullpolynom ist und B als Nullstelle hat. Sei P aus AX nicht das Nullpolynom
zurückkam, weil Karl ja kein Opa war.
Dieses P hat irgendwelche Koeffizienten und die sind nicht alle Null, weil es ja nicht das Nullpylon ist.
Sei also N aus N, N0 meinetwegen. Nein, ja doch, theoretisch, aber eigentlich wäre das langweilig. Sei es so und die Koeffizienten brauchen irgendwelche Namen. Die kommen aus AX, also nenne ich sie A0 bis N. Das sollen die Koeffizienten von P sein. Naja, diese einzelnen Koeffizienten, die sind jetzt alle algebraisch über K, weil die aus A kommen und weil A über K eine algebraische Körpererweiterung ist nach Voraussetzung. Das heißt, und jetzt kommt dann noch mal schon der Satz, Satz 5, 6, wenn ich endlich viele algebraische Elemente ranaddiere, dann kommt eine Erweiterung raus, die insgesamt algebraisch ist. Das heißt also, dass jetzt K aktiviert dieses Zeug, A0 bis AN, über K eine algebraische Körpererweiterung ist, und die ist dann sogar endlich, nach unserem Satz, das ist die Richtung aus A folgt B. Endlich viele algebraische Elemente, daraus folgt die Erweiterung insgesamt endlich. Das benutze ich jetzt. Aber da wir jetzt die Koeffizienten da haben, die wir brauchen, um P zu basteln, ist unser Element B auf jeden Fall algebraisch über diesen Körper. K tangiert A0 bis AN. Und jetzt will ich argumentieren, dass wenn ich C nehme und B daran adjungiere, dass ich dann immer noch algebraisch bin, weil ja die Koeffizienten von den Polynomen da sind. Und es ist sogar endlich, denn B ist algebraisch, also habe ich eine einfache algebraische Erweiterung und die ist endlich. Also ist auch das endlich. Na, und dann folgt insgesamt wieder in zwei Stufen. C über K ist endlich. C adjungiert B über C ist endlich, also ist C adjungiert B über K endlich, wieder mit dem Gradsatz. Mit dem Gradsatz ist dann C adjungiert B über K endlich. Naja, bei einer endlichen Erweiterung ist ja alles algebraisch, deswegen ist jetzt B, weil es ja offensichtlich da oben drin liegt, algebraisch über K und O, das war das, was wir zeigen wollten. Das heißt, wir haben das durch so Bastelschritte gemacht. B algebraisch über K.
Und diesmal war der Witz, dass wir uns nicht die komplette Erweiterung angeschaut haben, sondern wir haben uns ein einzelnes Element geschnappt, haben für dieses einzelne Element Bastelschritte gemacht. Das ist schon sehr Galois-Theorie, was wir machen. Ich will Ihnen einen kleinen Vorgeschmack geben. Diese Art von Bastelarbeiten, die ist typisch für das, was da in Teilen der Vorlesung passiert. Hallo! Insbesondere haben wir bei keiner dieser Erweiterungen gebraucht, dass die endlich ist. Wir haben nur gebraucht, dass die algebraisch ist. Zwischendurch haben wir Endlichkeitsargumente verwendet, aber das war immer nur für so Teilerweiterungen mit einzelnen Sachen. Das muss ich gleich einmal wischen, aber ich möchte das nicht machen, ohne Ihnen vorher zu zeigen, was wir jetzt noch besprechen. Wir sind nämlich quasi schon am Ende, fast. Ich wollte ja noch Zeit für Beispiele und Fragen haben. Hier ist ein Beispiel, um zu motivieren, was wir uns als nächstes angucken wollen. Das ist das letzte Konzept, das wir hier besprechen, und wir sind damit quasi schon im Werbeblock für Galois-Theorie. Ich lasse es einfach mal da, dann können Sie draufschauen. Es geht um ein Polynom und es geht darum, dass das Polynom Nullstellen hat, die nicht in Q liegen, und dass wir jetzt den Körper Q vergrößern wollen, sodass das Polynom dort zerfällt, aber wir wollen den Körper nur so weit vergrößern, wie es unbedingt nötig ist. Man könnte ja sonst einfach C nehmen, aber C ist mir jetzt gerade zu groß. Vielleicht können Sie mal überlegen. Und ich wische. Hat jemand eine Idee, wie man das machen könnte? Wir können ja erstmal über die Nullstellen reden. Ne? In C oder in diesem Fall sogar schon in R können wir Nullstellen finden, so viele wie der Grad annimmt. Was sind denn Nullstellen für dieses Polynom, was P heißt? Haben Sie doch bestimmt für mich, oder?
Ja.
Genau, Wurzel 2 minus Wurzel 2. Genau, das sind schöne reelle Zahlen. Leider keine, oder zum Glück, keine rationalen Zahlen. Und das heißt, dass das Polynom, mit dem wir angefangen haben, x2 minus 2, in Qx nicht weiter zerfällt. Das ist dort irreduzibel, kann man auch in den Zeichen sehen. Und jetzt möchte ich also den Körper Q ein bisschen größer machen, gerade so groß, dass das Polynom P dort in den Nährkörper zerfällt. Haben Sie einen Vorschlag für einen Erweiterungskörper, der das machen würde? Ja.
Man adjunktiert es primus in beiden Multiple-Stellen.
Könnten wir machen. Also erster Vorschlag. Q adjunktiert Wurzel 2 und minus Wurzel 2. Kann man das anders machen, einfacher? Haben Sie noch irgendwelche anderen Ideen? Sie dürfen anfangen.
Ich hätte schon gerade gesagt, dass wir vielleicht noch weiter über die Grundkosten 2 nehmen, weil es gelaufen ist und dann auch wieder das Gedanke dazu automatisch bei der.
Ja, okay, ja, lass ich erstmal so stehen. Ich habe noch mehr Hände gesehen.
Ja, dasselbe.
Ja, dasselbe? Ja, dasselbe? Noch andere Vorschläge? Okay, und Sie nicken auf. Also, die einhelligen Meinungen scheinen zu sein, dass man eins davon hätte weglassen können, weil der Erweiterungskörper ein Körper ist und weil dann additive Inverse da automatisch drin liegen. Ja. Der Vorteil ist natürlich, wenn man das so stehen lässt, dass man wirklich sieht, dass die beiden Nullstellen, um die es uns geht, da drin liegen. Das hat also keinen Nachteil, das so zu schreiben. Das hat Vorteile. Die minimalistische Variante wäre das hier. Okay. Was wir also sehen ist, und das Spiel möchte ich gleich nochmal spielen. Wir sehen hier jetzt, wir haben den Körper Q gerade so weit vergrößert, dass das Polynom P dort in Linearfaktoren zerfällt. Was ist der Erweiterungsgrad? Das können wir jetzt auch schon. Es ist wahrscheinlich das, was Sie denken. Können sich einfach trauen. Das ist noch nicht die Prüfung, das passiert überhaupt nicht. Ja.
Eins.
Warum eins?
Weil ich Wurzel 2 als ein Element in, also tau.
Weil sie ein Element aktivieren.
Ja.
Was ist denn der Erweiterungsgrad? Nach Definition. Müssen wir nachgucken. Das ist die Dimension vom großen Körper über den kleinen. Um die zu berechnen, brauchen Sie eine Basis. Und wenn Sie nur Wurzel 2 benutzen, dann kriegen Sie ja nur rationale Vielfache davon, und dann haben Sie nicht alles. Sie wollen ja auch so Zahlen wie 1, 2 und so haben, und die kriegen Sie nicht. Das heißt, da fehlt noch was. Nur das als Basiselement reicht nicht. Dimension 1 würde zumindest mit diesem Element nicht funktionieren. Und wir haben Sätze, die uns die Möglichkeit geben, bei einem Element, was algebraisch ist und was wir adjugieren, auszurechnen, was der Erweiterungsgrad ist. Neuer Vorschlag.
2.
Man könnte sowas sagen wie 1 und Wurzel 2 bis in Basis, das würde funktionieren. Hat jemand ein anderes Argument für mich, wenn man es nicht zu groß machen will?
Ja,
man das nicht in den Satz wieder zerlegen, die L-Wurzel, also L und Wurzel, Kurve über Wurzel 2 und Wurzel 2 über Q.
Na, das ist ja schon der Erweiterungskörper. Q Wurzel 2 über Q ist schon die komplette Erweiterung. Ich sehe nicht, wie Sie noch den Körper dazwischen schieben wollen. Das ist gerade mein Problem. Hat jemand eine andere Idee? Ja.
Naja, weil das Element ja eigentlich arisch ist, können wir einfach mit dem Polynom, was das als Nullstelle hat, argumentieren.
Ja.
E ist ja schon das Minimalpolynom, haben wir eben gesagt. Und Kraft vom Minimalpolynom ist Erweiterungskraft.
Genau, so hätte ich es auch gemacht. Das, dann kann man sich danach immer noch überlegen, wie eine konkrete Basis aussieht. Es schadet also nicht, sich das zu überlegen, aber wenn man sich nicht sicher ist, ne, wenn man denkt, eins, dann ist vielleicht nicht schlecht, noch eine andere Info zu haben, die dagegen zu stellen und zu wissen, ah, eins war es nicht, ich brauche noch ein zweites Element der Erweiterungsfrage 2. Genau. Unser Minimalpolynom, in diesem Fall für dieses eine Element, was wir hier aktivieren, ist das Polynom, mit dem wir angefangen haben. Das ist nicht immer so, aber hier ist es so. H2, irreduzibel mit Eisenstein, da sind wir sofort fertig, deswegen ist der Erweiterungskörper 2 und eine Basis ist zum Beispiel diese Menge. Das ist gut, denn wenn Sie mit konkreten Elementen arbeiten wollen, dann wissen Sie jetzt, wie die aussehen. Die haben alle die Form A plus B Wurzel 2, wobei A und B aus Q sind. Ne? Also es hat schon was. Gut, noch ein Beispiel. Das Polynom ist diesmal x hoch 4 minus 2. Das ist jetzt vielleicht ein kleines bisschen interessanter. Das wieder irreduzibel, das heißt, je nachdem, wie wir da jetzt loslegen mit der Einigung und so, ist das dann vielleicht wieder für irgendwas aus dem Minimalpolynom? Das ist schön, dann kann man ja den Erweiterungsfall sehen. Aber erstmal geht es ja hier darum, zu gucken, was hat das denn für Nullstellen? Wie sehen die aus? Liegt da irgendwas in Q? Wenn nicht, wie sehr müssen wir Q erweitern? Was würden Sie dranhängen? Sie haben eine Idee?
Naja, Nullstellen sind ja plus minus vierte Wurzel aus 2.
Ja, gibt es noch mehr? Das sind erst 2. Aber mein Verdacht ist ja bei Grad 4, dass wir irgendwo auf der Welt noch mehr Nullstellen finden. Haben Sie noch andere Ideen? Die beiden sind schon mal gut. Ja, und was noch? Oh, noch mehr Nullstellen. Oder ich meine, oder die kommen halt mehrfach vor. Kann auch sein. Aber es lohnt sich vielleicht noch weiter zu gucken. Ja?
4 Wurzel aus 2 mal i.
Ah. Einmal nachtesten. Vierte Wurzel aus 2 mal i hoch 4 ist dieses Ding hoch 4, ja, da kommt 2 raus, mal i hoch 4, oh, zum Glück, da kommt 1 raus, also es ist wirklich noch eine Nullstelle. Und jetzt finden Sie vielleicht auch die vierte. Eine gibt's noch. Kriegen wir wieder einen wunderschönen Körper, der einfach nur ein bisschen größer ist, aber in dem dieses Polynom zerfällt. Und ich möchte wissen, was der Erweiterungsgrad ist. Soll ich jetzt eine 4 hinschreiben oder hat jemand eine Idee für mich, wie wir das ein bisschen kompakter machen können? Ja?
Ich würde die Minus davor weglassen. Die negativen.
Okay, also nur das und das?
Genau.
Geht es noch anders, sodass man vielleicht sieht, wie man so in 2 Schritten erweitern kann, ja?
Dann Wurzel 4, also...
Vierte Wurzel 2?
Vierte Wurzel 2 mit i.
Genau, nacheinander quasi, ne? Das ist eine gute Idee. Da kriege ich nämlich auch alles, was hier steht, aber ich sehe, dass das durch 2 Erweiterungen mit jeweils einem Element passiert. Das muss ich mir streng genommen noch überlegen, ob das wirklich dasselbe ist. Können wir mal kurz gucken. Naja, wenn wir diese beiden ran aktivieren, dann kriegen wir durch Multiplikation auch i und deswegen ist es wirklich gleichwertig. Das muss man sich aber einfach mal anders vorstellen. Und jetzt geht es nur um diesen Erweiterungsgrad. Ich lasse das wieder im Raum stehen. Genau, ist das eine Idee? Ja?
Ich würde sagen 4, weil 4 das Minimalpolynom ist.
von vierte Wurzel 2.
Mhm. Und haben wir denn, wenn wir vierte Wurzel 2 aktiviert haben, schon alles? Oder haben wir dann erst den ersten Schritt? Also ich sehe auch die 4, ganz klar, mit diesem Volumen. Jetzt ist nur die Frage, ob wir dann schon fertig sind. Nee. Vielleicht nicht, ne? Also vielleicht ist es ja so, dass wir wirklich in 2 Schritten aktivieren. Und dann hätten wir einmal diesen Erreichungsgrad. Jetzt 4 und der Argument ist völlig richtig. Und jetzt würde ich über diesen Körper, da würde ich jetzt noch weitermachen, sollte zum I dran aktivieren. Aber um jetzt zu verstehen, was da der Erreichungsgrad ist, müssen wir uns ja eine Minimalbindung für I überlegen. Aber nicht über Q, sondern über diesen Körper, der schon ein bisschen größer ist. Da wird es also jetzt interessant. Ne? Sie sehen jetzt, wir haben eine Strategie, wir wissen im Prinzip, was wir zu tun haben. Aber ob der Erreichungsgrad jetzt nochmal größer wird und wenn ja, wie viel, hängt jetzt davon ab, was I für eine Minimalbindung über diesen größeren Körper hat. Das möchte ich auch wieder kurz im Raum stehen lassen und dann gleich am Ende aufschreiben. Es kommt jetzt noch ein Konzept und dann ist der inhaltliche Teil dieser Vorlesung zu Ende, dann können wir alle Fragen machen, die Sie haben. Und wir können auch uns aufgreifen, was ich jetzt habe hängen lassen, ein bisschen in der Luft, aber das mache ich ja, um Sie neugierig zu machen. Hier kommt das Wort dazu, das Wort Zerfällungskörper. Zerfällungskörper fangen genau diese Idee an, die wir jetzt besprochen haben. Wir starten mit einem Polynom über irgendeinen Körper, sehen, dass das Polynom in diesem Körper nicht so viele Nullstellen hat, wie der Grad uns vorgibt. Ne, vielleicht einige, aber nicht alle, die man so sieht. Und dann vergrößern wir den Körper gerade so viel, dass das Polynom, mit dem wir angefangen haben, jetzt dort so viele Nullstellen hat, wie der Grad angibt. Das heißt, es ist genau die Idee, die wir verfolgt haben. Einmal da oben mit x² minus 2 und dann einmal hier mit x hoch 4 minus 2. Da waren wir jetzt noch nicht fertig, das zu besprechen, aber die Idee war genau die gleiche. Wir haben Nullstellen dran gehängt. So rein nach Definition hätten wir jetzt also an Q diese 4 Nullstellen drangehängt, adjungiert, um einen größeren Körper zu bekommen, über den P zerfällt. Und dann haben Sie aber direkt gesehen, dass man das teilweise anders schreiben kann, vereinfachen kann, dass man beim Adjungieren sich anders entscheiden kann, welche Elemente man da hinschreibt, um zum Beispiel den Erweiterungsgrad zu bestimmen. Und hier ist jetzt die saubere Definition. Wir nennen, wenn wir eine Körpererweiterung L über K haben, den großen Körper L einen Zerfällungskörper für ein Polynom P über den kleinen Körper K, genau dann, wenn das Polynom P über den großen Körper in den Leerfaktoren zerfällt, modulo einer Konstante, sage ich dann immer gerne dazu, denn P muss ja nicht normiert sein. Und für die Menge der Nullstellen von P gilt, dass man den großen Körper bekommt, indem man diese Nullstellenmenge an den Körper ranattribuiert. Und das ist das, was wir hier in den Beispielen gesehen haben. Und unten steht nochmal eine formale Definition, da sieht man auch, wie das dann aussieht, dass das Polynom P in, quasi in Linearfaktoren zerfällt, mal irgendeine Konstante. Die Linearfaktoren zeigen uns die Nullstellen. Die Nullstellen sollen alle aus dem großen Körper L kommen. Und der Körper L soll nicht beliebig groß sein, in dem Sinne, dass er aus dem Kleinen entstehen soll, indem wir genau diese Nullstellen adjungieren. So, das hier ist die Idee. Da sind wir bei Zerfällungskörpern. Und in der Vorlesung Valortheorie, jetzt schließt sich der Werbeblock an, da gucken wir uns sowas an. Das ist immer wieder Motivation für das, was wir in der Valortheorie besprechen. Und es gibt so ein paar Specials, die ich herausstellen möchte.
Also Werbeblock 1. Benannt übrigens nach einem Mathematiker, Galois. Und das ist alt. Das ganze Zeug ist alt, so 1830 den Dreh. Und das ist die Geburtsstunde der Gruppentheorie. Denn mit Galois und mit ein paar anderen Leuten, aber mit diesen Ideen, die wir da in der Vorlesung besprechen, kam quasi die Gruppentheorie als Konzept in die Welt. Das ist einer der Gründe, warum ich die Vorlesung so liebe. Und hier sind die Specials, auf die wir auf jeden Fall zu sprechen kommen. Zerfällungskörper rauf und runter. Also ganz viel Theorie dazu, warum die immer existieren, wie eindeutig die sind und was man da besonders innerhalb von C über Q lernen kann. Wir lernen auch nochmal anders zu schätzen, warum C so toll ist. Und dann ganz viele Anwendungen davon. Bevor wir das aber in der Tiefe besprechen, können wir sogar mit dem bisschen Theorie, das wir jetzt schon haben, schon etwas tun. Wir können uns nämlich anschauen, was für Konstruktionen mit Zirkeln und Linearen möglich sind. Ich sage mal Würfelverdopplung, Quadratur des Kreises, Winkel, Teilung, Winkelrichtung oder unter den Späßen. Das sind also so klassische Fragen. Und es gibt ja heute noch Menschen, die der Theorie nicht glauben, sondern denken, dass sie diese Probleme lösen können. Also inzwischen passiert das nicht mehr so oft, aber früher habe ich mal eine Post bekommen von Menschen, die wahlweise dachten, sie haben irgendeine Primzahlvermutung bewiesen oder so, oder sie haben doch die Quadratur des Kreises mit zwei Kontinuierlinien gekriegt. Und das war dann immer falsch. Aber das zeigt einfach, dass das irgendwie so da ist. Und manche Leute finden das spannend und beschäftigen sich damit und probieren das trotzdem, obwohl die Theorie zeigt, dass es nicht geht. Diese Theorie werden wir besprechen. Und dann, das ist noch ein anderer der Fall von Konstruktionen mit Zirkeln. Dann sprechen wir später in der Vorlesung, wenn wir ganz viel tolle Theorie gemacht haben und wenn wir gezeigt haben, warum CL orange abgeschlossen ist, so ganz viel tolles Zeug, dann sehen wir erstens eine Korrespondenz zwischen Körpererweiterung und so gewissen Gruppen, Symmetriegruppen, die mit den Nullstellen von Polynomen irgendwas machen. Da sehen wir dann auch, warum da die Geburtsstunde der Gruppentheorie ist. Und wir sehen Kreisteilungsformen. Auch besonders gerne. Da ist nämlich die Idee, dass wir immer so Bilder malen. Wir sind in der komplexen Zahlenebene, malen einen Einheitskreis, malen da dann so Nullstellen von Polynomen der Form x hoch n minus 1 rein und überlegen uns auch da wieder Symmetrien, überlegen uns, wie die entsprechenden Erweiterungskörper aussehen von Q in C, wo wir so Einheitswurzeln adjungieren. Das hat ganz viele Anwendungen. Zum Beispiel können wir dann regelmäßige Endecke konstruieren, beziehungsweise uns überlegen, wann man das mit Zirkeln linear kann und wann nicht. Das macht auch Spaß. Und einer der Höhepunkte wird sein, dass wir uns überlegen, warum man für Polynome vom Grad mindestens 5 im Allgemeinen keine schönen Lösungsformeln finden kann. Keine schönen geschlossenen Formeln nach dem Motto minus b halbe plus minus Wurzel aus bla bla und so. Ne? Geht ab Grad 5 nicht im Allgemeinen und das kann man beweisen. Das hängt nämlich auch wieder mit entsprechenden Körpererweiterungen zusammen und mit Symmetriegruppen und wie die aussehen und was die für Eigenschaften haben. Das machen wir. Das war natürlich. Wenn Sie dazu Fragen haben, gerne jetzt. Dann kommt uns gleich noch der kurze Werbeblock für Gruppentheorie. Punkt 1. Die kleinere Vorlesung, also es gibt einen großen und einen kleinen, weil natürlich ist die große und die ist die kleine. Und dann gucken wir mal, was in der heutigen Vorlesung oder generell zu diesem Kapitel noch so an Fragen geblieben ist, die Sie noch nicht gestellt haben und was Sie vielleicht auch für Fragen zur Prüfung haben, angesichts dessen, dass wir sehr viel Gruppentheorie gemacht haben. Und so ein bisschen Körperarbeit. Okay? Kurzer Wert von Gruppentheorie. Da sammle ich die Interesse haben, quasi da ein, wo wir jetzt in dieser Vorlesung aufgehört haben. Da waren wir also beim Satz von Sylow. Die Frage war immer, für welche Teile der Gruppenordnung finden wir Untergruppen oder Elemente? Wie kann man da argumentieren? Normalisator, Zentralisator, solche Sachen, Gruppenoperationen. Und dann geht das weiter. Wir gucken uns zum Beispiel Gruppen an, die Primzahlpotenzordnung haben. Haben wir in dieser Vorlesung so ein bisschen was gesehen? Machen wir noch mehr. Dann verallgemeinern wir das ein bisschen und gucken uns Gruppen an, die so aussehen, dass sie aus mehreren solchen P-Potenzgruppen für verschiedene Primzahlen auf gewisse Weise zusammengeklebt sind und die haben eine sehr übersichtliche Struktur. Alles ist schön in Schubladen organisiert, ich stelle das mal vor. Über die reden wir ein bisschen. Dann kommt die nächste interessante Eigenschaft, die heißt Auflösbarkeit. Das ist dann übrigens der Crossover zu Galois-Theorie, da gibt es auch noch auflösbare Gruppen. Auflösbare Gruppen sind deswegen interessant, weil sie sich, wie erkläre ich das denn? Also einerseits haben die wieder eine besondere Struktur und man kann darin schön argumentieren, weil sie sozusagen aus lauter kommutativen Stückchen zusammensetzen und das sorgt dafür, dass man darin gut Induktionsargumente machen kann. In auflösbaren Gruppen sehen wir viele schöne Eigenschaften, die sich immer sofort vererben und zwar in beide Richtungen, also nach unten, auf Untergruppen, Faktorgruppen und sowas, aber auch nach oben. Das heißt, wenn ich eine Gruppe habe, die aus auflösbaren Stückchen zusammengebastelt wurde, dann ist die große Gruppe halt auch auflösbar. Das stimmt für viele andere Eigenschaften nicht. Ich kann Gruppen aus abelschen Stückchen zusammenbasteln, die dann aber selber nicht abelsch sind. Zum Beispiel. Das heißt, abelsch ist irgendwie eine empfindlichere Eigenschaft, da geht schneller was kaputt. Auflösbarkeit ist extrem robust. Da kann man wirklich ganz toll machen. Und dann pirschen wir uns so ein bisschen ran an modernere endliche Gruppentheorie, ich sollte vielleicht sagen, modernere, endliche lokale Gruppentheorie, das ist die Gruppentheorie, die ich gelernt habe und die maßgeblich dafür war, über Jahrzehnte sich so hinzuarbeiten, hin zu einer Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen. Das heißt, da klassifiziert man quasi die Bausteine der Gruppentheorie, das Periodensystem, das, woraus sich alles dann zusammenbasteln lässt. Diese Klassifikation können wir in so einer kleinen Vorlesung nicht besprechen. Aber ich kann Ihnen ein paar Werkzeuge zeigen auf dem Weg dahin. Wir können den einen oder anderen historischen Abstecher machen und mal gucken, wie sah das denn eigentlich aus in den Originalarbeiten, als die Leute sich damit befasst haben. Warum ist diese Frage eigentlich so schwierig, dass es über 100 Jahre gedauert hat, sie zu beantworten? Und ich werde Ihnen an einem Beispiel, an einem Satz einmal zeigen, wie diese wunderschönen Methoden zusammenfließen, um zu zeigen, dass Gruppen, bei denen die Ordnung diese Form hat, eine Primzahlpotenz und eine vielleicht andere Primzahlpotenz im Produkt, aber es kommen wirklich nur zwei Primzahlen vor, müssen, warum solche Gruppen immer aufrufbar sind. Das war eine Vermutung, die ist ziemlich alt. Als sie bewiesen wurde, war das ein ziemlich großes Ding und da haben Leute erstens angefangen zu glauben, dass man wirklich mit Gruppentheorie hin zu so einem Klassifikationsresultat kommen kann, wenn man sowas kann. Zweitens, so wie der ursprüngliche Beweis lief, nämlich mit Darstellungstheorie, und ich mache morgen meine Darstellungstheorie-Vorlesung, genau das weiß, ich freue mich schon. Das hat gezeigt, dass man mit der Darstellungstheorie eine interessante Methode hat, die ziemlich kraftvoll ist, bei der sich also anscheinend lohnt, die weiterzuentwickeln. Das war am Anfang nicht so klar. Es sah am Anfang aus wie, wir spielen so Doku und spielen so ein bisschen mit Gruppenelementen. Aber dann wurde daraus wirklich eine ernsthafte Theorie. Man hat gesehen, oh, man kann coole Sachen beweisen, Sachen, die in der Gruppentheorie wichtig sind. Jahrzehnte später haben sich dann Leute einen gruppentheoretischen Beweis dafür überlegt. Den gucken wir uns an. Um zu zeigen, was für Methoden dann erarbeitet wurden, um sowas machen zu können. Eine noch größere, noch wichtigere Vermutung in diesem ganzen Dunstkreis war, dass Gruppen ungerader Ordnung immer auflösbar sind. Das können wir nicht zeigen. Das würde mehrere Vorlesungen dauern, das zu beweisen. Ich hatte das Vergnügen für einen Teil des Beweises und das macht sehr viel Spaß, aber das ist auch krass. Das ist krasse Gruppentheorie und hat auch wieder einen Teil der modernen Gruppentheorie begründet, in der Tradition die Leute wie ich stehen. Das heißt, dass wir auf der einen Seite über die Begrenzung der Anzahl der Primzahlen irgendwie weiterkommen. Es heißt aber auch, dass manche Primzahlen besonderer sind als andere. Die Primzahl 2 scheint irgendwie wichtig zu sein, wenn man endliche Gruppen verstehen möchte. Auch das werden wir in der Vorlesung so ein bisschen angucken. Aber ein bisschen, das ist ja eine kleine Vorlesung. Und je nachdem, wie das so läuft und wie viel Interesse da ist, lese ich dann immer gerne noch einen Teil 2, der irgendein Spezialthema hat. Aber das ist weit in der Zukunft. Ich wollte jetzt ein bisschen Werbung davon machen. Je nachdem, wofür Sie sich interessieren, je nachdem, was Sie in dieser Vorlesung interessant fanden, kann es ja sein, dass Sie das eine oder andere oder beides irgendwie ansprechend finden. Ich werde dann mindestens so viel Spaß rumlaufen wie hier in dieser Vorlesung. Ich habe mich gefreut, dass, ich meine, wir sind ja ein Teil von Kaiser, aber ich habe mich total gefreut, dass so viele von Ihnen jetzt wirklich bis zum Ende dabei waren und auch so aktiv dabei waren. Das war ganz toll. Jetzt wäre die Gelegenheit, mich noch auszufragen. Zu Sachen jetzt, zur Prüfung, zu irgendwas. Wir haben Zeit, können wir jetzt ruhig noch nutzen. Ja.
Wann halten Sie die nächste Gruppentheorie-Vorlesung?
Die nächste nach dieser jetzt im Sommer? Das weiß ich nicht. Also Galois-Theorie und Gruppentheorie, die kommen jetzt sofort im Anschluss, im Sommer. Galois-Theorie ist vierstündig mit zweistündiger Übung und die Gruppentheorie 1, diese kleine Einführung, ist zweistündig mit einstündiger Übung. Und steht alles schön zu denken. Kann man sich schon annehmen.
Also ich persönlich wäre jetzt sehr an Zahlentheorie interessiert. Welche Vorlesungen sind Sie da?
Die gibt es in einem Jahr. Zahlentheorie habe ich gerade im Sommer gelesen und in einem Jahr im Sommer kommt die sehr wahrscheinlich wieder. Und danach wahrscheinlich auch jedes Jahr, weil ich gemerkt habe, dass es eine beliebte Vorlesung ist. Ja, also kann man dann auch hören und auch bei mir sehr wahrscheinlich wieder. Das ist gerade so geplant. Ja, macht auch Spaß. Dann machen wir die Quantische Gleichung und Primzahltests und so. Und ach ja, Zahlentheorie ist auch schön. Ich habe immer so viel Zeit, um alles zu lesen, was ich interessant finde. Ich habe noch irgendwo eine Hand gesehen. Ich weiß aber gar nicht, wo es ist. Keine Hand mehr. Okay, inhaltliche Fragen. Irgendwas.
Ja. Nochmal zu den Polynomen. Mhm. Ist der Erweiterungsgrad nicht reif?
Warum?
Weil man ja die Basis aus 1, vierte Wurzel aus 2 und i bilden könnte, oder? Mhm.
Nee.
Ja, mit derselben Idee, wie man das halt aufbaut bei der Schreibweise.
Ja, das verstehe ich, wie Sie darauf kommen.
Und es ist auch gar nicht so einfach, durch zu Fuß basteln zu sehen, warum es nicht funktioniert. Aber wenn wir ja schon hier Erweiterungsgrad 4 haben, nur mit diesem einen Element, dann können Sie nicht mit weniger Elementen, also mit einem kleineren Erweiterungsgrad, schon die komplette Erweiterung kriegen. Das geht nicht, das können Sie in der Theorie sehen. Sich eine Basis zu überlegen, ist dann nochmal eine Frage. Da müsste man dann gucken, was ist Minimalminimum und da anders ein bisschen rumrechnen. Und wir haben ja noch nicht mal gezeigt, dass wir fertig sind. Vielleicht wird der Erweiterungsgrad, wenn man alle Nullstellen sehen will, ja sogar noch größer. Das könnte ja noch was dazu machen. Mhm. Ja, also Vorsicht. Einer der Gründe, warum wir solche Sätze beweisen, ist der, dass man eben nicht zu sehr in Versuchung kommt, zu Fuß eine Basis basteln zu wollen. Wenn Sie sich überlegen, was Sie jetzt beweisen müssen, Sie müssen jetzt jedes Element aus dem Erweiterungskörper mit Ihrer vermuteten Basis schreiben, das ist knifflig und fehleranfällig. Ja, also hier leider funktioniert diese Idee nicht mit einzelnen.
Ja. Warum ist der Erweiterungsgrad von Q4 größer aus 2 zu Q4?
Einfache Erweiterung mit einem algebraischen Element. Was brauchen wir, um den Erweiterungsgrad zu bestimmen? Sie haben sich schon gemeldet?
Ja, das
Minimalminimum. Genau. Das heißt, das sind unsere Resultate. In diesem Fall Satz 5.5. In Satz 5.5 steht, wenn ich eine Erweiterung mache mit einem Element, das algebraisch ist über den Grundkörper, dann reicht für den Erweiterungsgrad, dass ich mir ein Minimalminimum schnappe und den Grad bestimme. Und hier sehen wir wieder mit Eisenstein, dass dieses Polynom da oben schon das Minimalminimum ist. Und das ist der Grund. Was haben wir jetzt noch? Fragen? Ja.
Ja, kann es nicht sagen, dass der Erweiterungsgrad insgesamt dann 8 ist?
Wie kommen Sie darauf?
Weil ich nicht sehe, dass das mit 1 funktioniert. Wir sagen, Q atomiert I, nur Q atomiert 4 und 2. Ich sehe nicht, dass das 1, also müsste ja 1 sein, gedanklich.
Genau, wenn wir bei 4 bleiben, müsste es 1 sein. Haben Sie ein kurzes, knackiges Argument, warum I nicht in diesem Erweiterungskörper liegt?
Ja, weil ich sage, dann müsste ja I eine Nullstelle sein von x minus irgendein Vielfaches von 4002.
Naja, oder einfach nur mit einer rationalen Zahl.
Und mit der rationalen, ja, und mit der rationalen Zahl. Okay, aber das ist ja immer, also wenn ich überlege, x minus irgendwie sowas, ist ja dann das Äquivalent dazu, dass x dasselbe ist wie dieses irgendwas. Das heißt, entweder rational oder eben 4002. Und vielfaches davon ist es ja nicht. Das ist ja komplex, also echt komplex.
Jetzt sind Sie auf der richtigen Spur. In welchem Körper liegen Q und vierte Wurzel 2?
In R.
In R. Und I liegt da nicht drin. Deswegen kann I hier nicht drin liegen. Das heißt, wir müssen jetzt mit einem Erweiterungsgrad nochmal größer werden. Der muss mindestens 2 sein. Naja, aber mehr als 2 geht auch nicht, denn wir haben ja das Polynom x² plus 1, was es tut. Und deswegen ist der gesamte Erweiterungsgrad 8. Und da gehört übrigens auch eine schöne Gruppe zu. Aber ich weiß auch. Ja, schön argumentiert, gut gemacht. Was noch? Was noch? Was für Fragen hierzu? Zu alten Sachen, es gab Podcast-Folgen, ich hoffe, dass Sie hilfreich sind. Haben Sie noch Wünsche? Irgendwas, was jetzt dran ist und was nicht bis zum Workshop warten kann? Da gibt es ja auch noch die Möglichkeit.
Ja. Brauchen wir für die Medienprüfung ein Ansprechthema oder kommt ihr einfach rein und sehen, was dazu?
Was meinen Sie mit Einsprechthemen?
Nee, das ist mir zu unkommend, das ist aber auch gut sogar. Also müssen wir jetzt 10 Minuten loslegen.
Ja, genau, danke. Deswegen habe ich gefragt, denn hinter dem Wort Einsprechthema verbergen sich unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt das, was Sie gerade gesagt haben, man redet erstmal 5 oder 10 Minuten, das gibt es bei mir nicht. Aber es gibt ein, dann nenne ich es vielleicht anders, ein Anfangsthema oder ein Wunschthema. Sie können also, wenn Sie möchten, in die Prüfung kommen und sagen, ich möchte einen Körperwaltung machen. Oder ich möchte mit dem Satz von Süle anfangen. Oder ich möchte mit Gruppenoperationen anfangen. Oder mit Konjugationen. Oder ich möchte mit, das hat man ja noch alles, Kaylee, also irgendwas, irgendein Satz, irgendein Thema. Ne? Sie können mit irgendwas anfangen. Das heißt aber nicht, dass ich Sie dann 10 Minuten quatschen lasse. Das heißt nur, dass die ersten Fragen, die ich stelle, dann auf jeden Fall dazu kommen. Das heißt, dann können Sie sich darauf einstellen, sind dann vielleicht weniger nervös oder so, kommen gut rein. Und danach schweifen wir dann ab zu anderen Themen, sodass wir insgesamt möglichst viel Stoff abdecken. Das ist zu verstehen. Ist das informativ genug? Okay, Sie müssen nicht. Sie können auch sagen, überraschen Sie mich. Und dann fange ich irgendwo an. Aber wenn Sie sich bei irgendwelchen Themen besonders wohlfühlen oder wenn Sie denken, dass Ihnen das hilft, reinzukommen, dann ist es eine gute Idee, so ein Anfangsthema zu machen. Ja.
Würden Sie in der Prüfung Beispiele jetzt direkt, also würden Sie wie zum Beispiel die Übungsaufgabe, wo uns ein Erzeugnis von ein paar Permutationen hinklatschen und dann sagen, rechnen Sie mal die Ordnung.
Ja, mit sowas müssen Sie rechnen. Oder jedenfalls damit, dass ich dann erwarte, dass Sie irgendwie eine Idee haben, wie das losgeht. Nach dem Fall hier, ich sehe schon mal, was für eine Ordnung die Erzeuger haben. Dann habe ich hier irgendwie so eine Schranke und dann sehe ich noch das, irgendwelche Fixpunkte, dann habe ich vielleicht eine obere Schranke. Ich kann ja auch mal nach Bahnen gucken und mir das irgendwie so zurechtpuzzeln. Und manchmal hat man dann ziemlich schnell eine ziemlich klare Idee, okay, die Person weiß, was sie tut und würde jetzt mit noch ein paar Minuten mehr Zeit da irgendwie hinkommen. Und wenn ich dann sehe, dass da nichts kommt, dann höre ich irgendwann auf zu fragen und frage was anderes und merke mir nur, an der Stelle ist nicht so viel gekommen. Das heißt, immer dann, wenn man merkt oder wenn ich merke, das jetzt alles auszuführen würde langsam, dann treffe ich irgendwann eine Entscheidung. Frage ich da weiter oder frage ich da nicht weiter? Und man kann, ich kann ja, wenn ich das gut mache in der Prüfung und mich dafür vorbereite, dann kann ich ja solche Aufgaben stellen, bei denen ähnliche Fähigkeiten abgefragt werden, wie in der Übungsaufgabe, aber wo man das ein bisschen schneller sehen kann, sodass man eine Chance hat, das in der Prüfung zu machen. Aber ich werde merken, ob Sie sich sowas schon mal überlegt haben und das verstanden haben oder nicht, wahrscheinlich. Mit sowas muss man rechnen, genau wie mit anderen konkreten Sachen. Also hier mal konkret gucken, ist das arbisch oder nicht, was sind hier die Bahnen, was sind hier Fixpunkte, liegt das im Normalisator davon oder nicht, und mit sowas. Also schon konkrete Sachen, ja. Ja. Lass mal. Wir haben Zeit. Ja, wir haben viel Zeit. Sie können mich noch ausfragen. Ja.
Der Satz von Cauchy, braucht man den Syllogismus?
Cauchy. Ja, das ist total wichtig. Ja, klar.
Auch wenn man den Syllogismus hat?
Ja, also bei Sydow kriegen wir ja nur, dass es eine Untergruppe gibt, wo die Ordnung die größte Primzahlpotenz ist, diese Gruppenordnung teilt. Aber wir kriegen ja nichts für kleinere Potenzen davon. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gruppe habe, wo die Ordnung durch 25 teilbar ist und durch keine größere Potenz von 5, dann sagt Sydow mir, es gibt Untergruppen der Ordnung 25 und die sind alle konjugierbar. Aber der sagt mir nicht, ob es eine Untergruppe der Ordnung 5 gibt. Dazu müsste ich jetzt in so eine Gruppe der Ordnung 25 reingehen und müsste jetzt da drin irgendwie eine Untergruppe der Ordnung 5 finden. Das kriege ich auch hin mit Sachen aus der Vorlesung, aber ich muss es mir irgendwie zusammenpuzzeln. Wohingegen Cauchy einfach sagt, Primzahl, teilt die Gruppenordnung, fertig. Element der Ordnung, Untergruppe der Ordnung. Und das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Zum Beispiel, nicht. Ich lasse es erstmal weiter.
Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Gruppe der Ordnung 16 hätte, wo ja 2 bis zu 2 hoch 3 sozusagen.
2 hoch 4?
2 hoch 4. Wissen wir, es gibt eine 16, aber wir können daraus nicht schlussfolgern, dass es auch eine Gruppe der Ordnung 8 und 4 gibt.
Mit einem ganz kleinen bisschen mehr Wissen schon. Wir sind jetzt genau an der Grenze zwischen dieser Vorlesung und der Gruppe Türkei 1. Okay. Also mit dem Wissen, das Sie haben, können Sie sich das im Prinzip erschließen. Per Induktion und mit dem Resultat, dass wir haben, dass bei einer P-Gruppe, die nicht trivial ist, das Zentrum nicht trivial ist. So, es wäre eine Übungsaufgabe. Sie könnten sich das überlegen. Wir können es auch in der Prüfung zusammen überlegen.
Danke. Aber, also das folgt jetzt nicht direkt aus diesem A bis D in Typ.
Nee. Okay. Nicht direkt. Aber es ist so, ja, ein bisschen puzzeln kriegt man es aus der Vorlesung raus. Pass mal.
Ich habe noch eine Frage zum Satz von Sylow. Wir können ja theoretisch sagen, dass jede Primzahl 0 die Gruppenordnung teilt.
Ja.
Was können wir damit über die Sylow-Untergruppen sagen, die Primzahl?
Die Frage gebe ich direkt zurück. Das ist ein Beispiel nach dem 20. 20 ist 4 mal 5. Wir nehmen die Primzahl 3. Das ist ein Beispiel für Ihre Situation. 3 hoch 0 teilt die Gruppenordnung. Ja, können wir uns fragen, was heißt das? Wie interessant ist das? Gibt es 3 Sylow-Untergruppen? Wie viele? Wie sehen die aus? Ne? Ist der Satz dafür anwendbar? Das ist ja quasi Ihre Frage, oder? Ungefähr. Gut. Wir antworten erstmal darauf und dann gucken wir, ob das die Frage ist.
Es gibt explizit eine Antwort. Der Satz gibt eine explizite Antwort und da müssten ja nur die trivialen für eine Frage kommen.
Mhm. Wie viele davon gibt es?
3.
Warum?
Ja, wegen der Primzahl. Ah, nee, eine.
Genau, es gibt eine triviale Untergruppe, die nur aus der einzelnen Gruppe besteht.
Und das ist die einzige Gruppe, die Ordnung 3 hoch 0 hat. Und 3 hoch 0 ist die Potenz, auf die jetzt der Satz von Sühner Anwendung findet. Aber ich habe noch mehr Hände gesehen. Wer hat sich noch gemeldet? Wollten Sie noch was ergänzen? Was anderes sagen?
Das war das. 3 hoch 0 ist einfach 1. Die einzige Unterordnung, die ein Element enthält, das heißt, die mit dem Weizen.
Genau. Alles, was im Satz steht, stimmt. Und es ist halt nur ein bisschen langweilig für diese Primzahlen. Aber es ist nicht falsch. Insbesondere gibt es immer welche. Auch für die Primzahlen, die Gruppenordnung gar nicht. Ja, war das die Frage?
So
ungefähr. Ungefähr? Möchten Sie es präzisieren und noch weiter fragen?
Ja, ich glaube, ich kriege das mit ein bisschen Nachdenken.
Ja, was sagt?
Könnte man nicht auch so argumentieren, dass man sagt, es gibt eine Untergruppe von G der Ordnung P hoch 0, in dem Fall war 3 ist kein kleiner von 20. Dann könnte man ja mit dem letzten Teil von dem Satz von Sylow sagen, dass ja die Anzahl der Untergruppen immer der Index von G zum Normalisator dieser Untergruppe ist.
Genau, und was ist der Normalisator von der trivialen Untergruppe?
Ganz G.
Genau. Und so kann man auch sehen, dass es nur eine gibt. Ganz genau, das ist noch eine andere Möglichkeit. Sehr schön. Ja. Was noch? Gibt es Themen, bei denen Sie sich irgendwie gar nicht vorstellen können, was man dazu fragen könnte? Na gut, Sie haben noch eine Woche Zeit. Montag in einer Woche ist ja der Workshop und da gibt es dann auch die Möglichkeit, nochmal genau dazu zu fragen. Und ich habe was ins Tutorial gestellt. Aber wichtig ist auch, selbst zu gucken, also wirklich selbst nochmal durch die Kapitel durchzugehen und sich zu fragen oder sich gegenseitig zu fragen, was könnte man jetzt dazu in der Prüfung besprechen? Was wäre ein Beispiel, zu dem eine Frage kommen könnte? Oder was für eine Eigenschaft, was für ein Argument? So. Okay. Dann sehe ich erstmal gerade keinen weiteren Gesprächsbedarf mehr. Und ja, doch, ja?
Ja, eine kleine Frage, wie wichtig sind für Sie allgemein Beweise? Also ich meine, klar, es ist relevant zu wissen, warum manches nicht funktioniert, gerade mal Beispiel sucht.
Ja.
Aber so abstrakte Beweise, wenn ich das. Sie werden nicht sagen, weil Sie dazu gehen oder so. Sie werden dann höchstens sagen.
Ja, aber vielleicht frage ich nach der Idee.
Nach der Idee.
Genau, das schon eher. So einen ganzen, also so einen langen, ganzen Beweis durchzuüben in der Prüfung kostet viel Zeit. Deswegen mache ich das eher so, dass ich bei Beweisen, die ich irgendwie schön finde und bei denen ich denke, da kann man das Argument in zwei, drei Sätzen erklären, dass ich dann da sage, ja, was war denn deine Idee für den Beweis? Hier bei Satz 5, 6, dieses Induktionsargument, das kann man in ein paar Sätzen erklären. Hier, zack, zack, Radsatz. Oder beim Satz von Sühlow, ja, man guckt sich halt diese Untergruppen an und dann hat man da so eine Wirkung drauf und einfach so die zwei, drei wichtigsten Schritte. Oder bei Cauchy diese Menge mit diesen Tupeln und so. Und es gibt noch mehr solche Beweise. Die sind lang und technisch und nach den technischen Details würde ich gar nicht fragen, aber ich will vielleicht die Idee hören. So sollte man sich drauf einstellen. Und wenn man das nicht macht, wenn man mir keine Beweise erzählen kann, dann fällt man deswegen nicht durch die Prüfung. Aber man kriegt dann halt keine von den Top-Noten. Wenn man in die Richtung will, dann sollte man zumindest ein paar Beweisideen drauf haben. So der Fairness halt, dachte ich so ganz. Hilft Ihnen das weiter? Dann sehe ich jetzt keine Fragen mehr. Dann bedanke ich mich. Ich sehe ja fast alle am Mittwoch noch, denke ich mal, in der Algebra 1 oder beim Workshop oder vielleicht beides nur. Workshop, Pizza essen und so. Also vielen Dank. Das war eine schöne Vorlesung. Es war sehr gemütlich mit Ihnen und ich habe mich total gefreut, dass Sie bis zum Ende so aktiv dabei waren. Vielen Dank. Bis dann.